SWR Kultur Gespräch
mit Dietrich Brandts, heute aus dem Schauspiel Stuttgart vom Innovationslabor Zukunft, so heißt das große mehrtägige Festival, das sich mit Fragen rund um künstliche Intelligenz beschäftigt. Neben mir sitzt Michael Resch, einer der wichtigsten KI-Experten in Deutschland, Professor an der Universität in Stuttgart, Direktor des HLRS, des Höchstleistungsrechenzentrums, somit Herr über einen der 5 schnellsten Rechner auf dem Kontinent, wenn ich nicht irre, und das mitten in der Digitalwüste Deutschland. So heißt ein Buch von Ihnen, Herr Resch, über das wir nachher sicher auch reden werden. Vor allem werden wir jetzt aber erstmal darüber sprechen, nicht ob KI-Kultur kann, sondern vor allem, was man mit künstlicher Intelligenz gerade in der Kultur alles simulieren und produzieren kann, vor allem, wenn man einen Rechner und natürlich auch einen Kopf wie Ihren hat. Ich freue mich, dass Sie hier sind, Herr Resch. Vielen Dank für Ihre Zeit. Herzlich willkommen zu diesem SWR-Kulturgespräch.
Dankeschön.
Höchstleistungsrechenzentrum. Das ist so ein tolles, langes, schönes deutsches Wort, das sich im Volksmund dafür Supercomputer eingebürgert hat. Bevor wir klären, was Sie mit dem alles machen können, auch für die Kultur, sagen Sie uns doch bitte mal kurz, was das ist, ein Supercomputer.
Es ist relativ einfach erklärt, ein Supercomputer ist ein ziemlich super Computer. einer, der einfach schnell rechnen kann. Und es ist schwer, das zu beschreiben. Wir legen deswegen die Liste an. Also die internationale Community sagt einfach, die 500 Schnellsten sollen sich melden. Dafür haben wir so ein kleines Programm geschrieben. Es wird dann ausgeführt und dann schickt man die Zahlen ein. Und wenn man auf der Liste steht, hat man einen Supercomputer. Wenn man nicht drauf steht, ist kein Supercomputer. Das Ding ist einfach groß und schnell. Unser Supercomputer ist irgendwie 50.000 Mal so schnell wie ein Laptop in der Größenordnung.
Wie groß ist das, so ein Ding? Also kann man sich das vorstellen wie diese frühen IBM-Rechner in den 50er, 60er, 70er Jahren, für die man so eine ganze Etage gebraucht hat?
Ja, so ungefähr in dem Bereich bewegen wir uns wieder. Wir wachsen gerade wieder. Wir waren mal so in den 80ern, 90ern, waren wir relativ klein und jetzt sind wir wieder gewachsen. Wir bauen gerade einen größeren Rechnerraum. Aktuell haben wir so 700 Quadratmeter. Im neuen Rechnerraum haben wir dann 1000, 1200 Quadratmeter. Also die werden schon wieder recht groß.
Und wie schnell ist Ihr Rechner verglichen mit den amerikanischen Supercomputern? Da wird immer so ein Konkurrenzgame aufgemacht in letzter Zeit.
Wir vergleichen uns ungern, weil die Kollegen in den USA, die haben so eine kleine Aufgabe, die sie immer erfüllen müssen. Das ist, den amerikanischen Präsidenten glücklich zu machen, um den schnellsten der Welt zu haben. Und damit sie auch glaubwürdig darstellen können, dass sie die tollsten Atomwaffen haben. Und deswegen wird da einfach beliebig Geld reingesteckt. Wir sind ein Faktor 25 derzeit langsamer.
Okay. Jedenfalls ist es ein tolles Ding. Ich sage es mal möglichst langläufig. Mit dem können Sie verschiedenste Realitäten simulieren, digital reproduzieren, Wirklichkeiten, virtuelle Welten bauen. Das können Sie auch ausprobieren, wie so eine Realität funktioniert. Und das können Sie so gut, dass Sie immer wieder für Kooperationen angefragt werden, auch aus dem Bereich der Kultur, zum Beispiel von der Stuttgarter Literaturwissenschaftlerin Kirsten Dickhaut. Die hat sich mit dem Theater des Herrn de Molière beschäftigt vor Jahren, wollte die Aufführungspraxis wieder auferstehen lassen sozusagen, wollte also wissen, wie man ein Stück damals im französischen Barock, Mitte des 17. Jahrhunderts wahrgenommen hat, wie also der eingebildete Kranke oder Tartuffe oder der Misanthrop so auf der Bühne gewirkt hat. Die hat sich an sie gewandt und dann, was konnten sie dann für dieses Frau Dickhaut?
Ja, nichts, dann habe ich mich erst mal gefreut, dass es jemanden gibt in Stuttgart, der lesen und schreiben kann, ja, weil Stuttgart ja so eine kulturelle Wüste ist ein bisschen. Ja.
Sie sind kein Stuttgarter,
ne? Ich bin kein Stuttgarter, okay. Ich bin Österreicher, ja. Und ich gefreut, eine Geisteswissenschaftlerin zu treffen, die an Technik interessiert war. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, was können wir machen? Ich bin natürlich nur noch der Managing Director meines Zentrums, also ich weiß nur noch, was meine Leute können und habe dann die Experten mir geholt. Und dann geht es um so Fragen wie, das Theater kann ich theoretisch wieder erstehen lassen, wenn ich die Pläne habe.
Also Sie meinen das Theatergebäude,
das Gebäude, genau. Also das Theater als Infrastruktur kann ich wieder erstehen lassen, indem ich mir die Pläne hole und dann rekonstruiere, mit Bildern arbeite, die gemacht worden sind damals und rekonstruiere. Schwieriger ist es mit den Menschen. Das ist jetzt gerade so eine Forschungsgeschichte, an denen einer meiner Mitarbeiter, Abteilungsleiter Visualisierung, gerade dran ist. Der sagt, ja, wir versuchen mal so, ob wir diese Avatar-Situation theatralisch darstellen können. Also Avatar das, als virtueller Mensch.
Also die SchauspielerInnen als Avatare sozusagen.
Genau.
Ja. Also Barocktheater, da gibt es ein paar, die stehen noch. Also ein berühmtes ist in Drottningholm in Schweden, wo es das große Festival gibt, oder in Gotha ein ganz kleines, das Eckhoftheater. Und zufällig natürlich wahrscheinlich sehr praktisch für Sie auch in Ludwigsburg, das Barocktheater, das hatte auch so eine Bühnenmaschinerie. Ja. Das heißt, Das haben Sie versucht zu reproduzieren?
Das haben wir tatsächlich reproduziert. Das heißt, wir haben alles abgescannt. Man geht dorthin und macht dreidimensionale Scans. Das sieht man in der Zwischenzeit in Science-Fiction-Filmen recht gut. Das weiß jeder, wie das funktioniert, wenn man Science-Fiction-Filme guckt. Ja,
ja klar.
Und dann hatten wir aber noch den Vorteil, dass zu der Zeit, wo wir begonnen haben, das zu scannen, noch ein Experte gelebt hat, der die Maschinen bedienen konnte. Das heißt, es war noch jemand da, der die alten Maschinen bedienen konnte, sodass wir dann auch ausprobieren konnten, wie sie funktionieren und das dann auch ins digitale Modell einarbeiten konnten.
Also Maschinen meinen Sie jetzt die alte Bühnenmaschinerie des Barock?
Die alte Bühnenmaschinerie.
Also Windmaschine, genau. Regenmaschine, Theaterdonner, ja, genau. Drehscheibe hat, glaube ich, schon Leonardo da Vinci 1490 genau. erfunden. Genau. Es gab auch die Welle. Ja. Also die perfekte Welle im Theater sozusagen, mit echtem Wasser, schon bei den Römern. Oder richtig. Deus Ex Machina ist so berühmt. Und welche haben Sie da in Ludwigsburg vorgefunden?
Wir haben alles. Wir haben alles. Wir haben die Wettermaschine, die Windmaschine und so weiter, haben alles in Ludwigsburg vorgefunden. Man kann sie in der Zwischenzeit besichtigen gehen. War mit meinen Kindern dort, ist beeindruckend. Man kann es teilweise auch selber ausprobieren. Aber wir haben es digitalisiert und damit kann man es dann auch ins Theater wieder einbauen, sozusagen die Maschinerie. Und kann ausprobieren, und das ist dann wieder ein neues Thema, die Akustik. Da sind wir auch gerade mit einem japanischen Kollegen in Diskussionen, um zu versuchen, die Akustik zu reproduzieren.
Mhm. Ja. Also Ton und Licht kommt natürlich noch hinzu, aber für alle, die jetzt noch nicht so viele Science-Fiction-Filme gesehen haben, wie scannen Sie das?
Oh, wir stellen einen Scanner auf, 3D-Scanner. Das heißt, wir stellen tatsächlich so ein Tripod oder so wie dieser Mikrofonständer hier und das stellt man auf an bestimmten Orten im Gebäude und scannt dann alles. Und das geht dann tatsächlich so, dass der Lichtstrahl so quer durch den Innenraum läuft und dann alles anfängt zu scannen. Und dann hat man tatsächlich eine Punktwolke, nennen wir das. Mhm. Das heißt, jeder Punkt, wo der Lichtstrahl aufgetroffen ist, ist als Punkt registriert, hat seine Distanz, seine Höhe und so weiter. Und dann hat man die Punktwolke und aus der Punktwolke muss man dann versuchen, das Gesamtbild zu rekonstruieren.
Okay, dann haben Sie das Bild von den Maschinen. Ja. Dann haben Sie so eine Windmaschine. Das sind wahrscheinlich ursprünglich Holzkonstruktionen, nehme ich an.
Ja. Und wir können es dann übernehmen und dann diese Funktion auch tatsächlich digital darstellen.
Wie die Windmaschine dann mit einem Blasebalg den Wind durchs Theater jagt. Jetzt müssen Sie das am Rechner herstellen. Ja. Wie produzieren Sie den Wind am Rechner dann?
Wir berechnen tatsächlich die Windströmung. Wir wissen dann, die Windmaschine bläst dieses Volumen von Luft in die Richtung durch diese Vorrichtung, durch diese Düse sozusagen. Mhm. Und dann können wir genau berechnen, wie die Luft strömt. Und dann haben wir die Luftströmung. So wie ich berechne, wie die Luft um ein Auto strömt oder um ein Flugzeug.
Mhm. Aber das ist alles machbar. Bauen Sie ja eigentlich eine eigene Maschine sozusagen am Rechner.
Ja, in gewisser Weise baue ich die Maschine nach am Rechner und habe dann eine eigene Maschine, die ziemlich exakt die reale Maschine ist.
Das Grundprinzip ist aber schon Nachbildung der Realität, was Sie
machen.
In
dem Fall ja, in dem Fall natürlich ja. Wir setzen immer ein RE davor, ein Reproduktion. Ja, wir sagen, wir machen sowohl Produktion als auch Reproduktion von Realität.
Ja. Und wie ist es jetzt mit dem Licht? Das war Kerzenschein im Barocktheater.
Gibt es Algorithmen, mit denen man das machen kann? Das haben wir sogar schon relativ früh gemacht. Da kamen Kollegen aus Frankreich, die wollten mal wissen, wie der optische Eindruck, das optische Gefühl war von Menschen, die in einer Höhle gelebt haben und dort so im Fackelschein unterwegs waren. Und da hat man diesen Lichteffekt reproduziert und das war ein Forschungsprojekt. Aber das ist heute alles möglich.
Als gewissenhafter, seriöser Wissenschaftler haben Sie wahrscheinlich gewissenhaft und seriös dieses Theater, das Ludwigsburger Theater, abgebildet. Aber ich habe mich trotzdem gefragt, ob es mal so einen Moment gab, wo Sie dachten, jetzt haben wir so eine schöne Spielfläche hier, jetzt haben wir so schöne Bühnenmaschinen, jetzt spielen wir mal damit und bauen vielleicht mal was Verrücktes oder vielleicht eine andere Version allein davon.
Nee, haben wir noch nicht gemacht. Ja. Aber was wir überlegen ist, wir haben auch die Oper gescannt, aber was wir überlegen eigentlich ist gar nicht so sehr, spiel irgendeine Oper oder irgendein Theaterstück nach, sondern überleg mal, was passieren würde, wenn wir unsere Digitalität in die Oper oder in ein Theater übertragen würden. Also der Gedanke, der uns vorschwebt, wäre so, die äußere Realität in das Stück zu integrieren über Projektionen und die innere Realität aus der Oper in die Stadt zu exportieren sozusagen. Also meine Idealvorstellung ist, Sie gehen durch die Königsstraße als echter Schwabe und überlegen sich, was Sie als nächstes essen und wo Sie Ihre Maultaschen zu sich nehmen. Und plötzlich taucht jemand. Ja, Sie sind natürlich kein echter Schwabe, ich weiß. Aber der Schwabe geht da durch und plötzlich taucht irgendwie Romeo neben ihm auf und quatscht ihn an. Ja. Mhm. Aber in Wirklichkeit ist es die Szene, die gerade im Theater spielt und sie wird nur quasi projiziert. sodass er plötzlich damit konfrontiert wird. Das würde ich spannend finden.
Das war aber nicht der Auftrag von Kirsten Dickhardt an Sie.
Nein, natürlich nicht. Ja. Frau Dickhardt ist sehr viel seriöser als ich.
Also Frau Dickhardt hat sich ja interessiert dafür, wie so eine originale barocke Molière-Theateraufführung aussieht, in welchem Raum die stattfindet. Ja. Würden Sie eigentlich sagen, das, was Sie für die Frau Dickhardt hergestellt haben, dieses barocke Theater, scannen, wiederbeleben, nächster Schritt kommen die Schauspieler dazu, das ist ein digitaler Zwilling?
Ja, natürlich. Die Grundidee beim digitalen Zwilling ist ja tatsächlich hinzugehen und zu sagen, ich erzeuge im Computer eine digitale Kopie, die sich genau gleich verhält wie die Realität, damit ich damit spielen kann. Ja. Das Spannende ist ja, wenn ich Molières Theater rekonstruieren kann, dann kann ich sozusagen alles rekonstruieren. Wenn ich dann die Schauspieler noch habe und die Infrastruktur dazu habe, dann kann ich sagen, was wäre denn gewesen, wenn der gestolpert wäre? Oder was wäre denn gewesen, wenn die auf der Bühne lauter oder leiser sprechen? Und ich kann so Dinge reinmachen, was ich ganz spannend fand. In der Diskussion mit der Frau Dickhardt ist das auch immer wieder rausgekommen, habe ich dann immer schöne Literatur gefunden. Theater zur Zeit von Molière ist nicht Theater wie bei uns heute. Das Publikum, das hier so still sitzt, ja, das war nicht so still.
Wir haben Hähnchenschenkel verzehrt.
Wir haben alles Mögliche gemacht und dann gab es noch diese Klackchöre, ja, die hingekommen sind, um zu klatschen oder eben Buhrufe abzusondern, ja, also hinzugehen und das Stück quasi fertig zu machen. Und solche Situationen, dann kann ich mir eigentlich aussuchen, was passiert. Und dann kann ich mir so überlegen, was wäre, wenn die Schauspieler darauf reagieren würden. Und das sind dann so die spannenden Geschichten, finde ich jetzt jedenfalls.
Und wenn Sie das jetzt weiterdenken, also nicht zur historischen Aufführungspraxis hin, sondern vielleicht zum gegenwärtigen Theater, sagen wir mal, Burkhard Kosminski inszeniert am Schauspiel in Stuttgart, möchte so eine Art digitalen Zwilling seines Regieplans haben, so wie man in der Automobilindustrie, bevor man das Auto baut, einfach so einen digitalen Zwilling baut, um mal zu sehen, wie bremst das Ding, wie ist es im Windkanal, wie ist das Kurvenverhalten, was auch immer, ohne schon einen Prototypen gebaut zu haben, teuer, aufwendig, dauert lang, hat man einen digitalen Zwilling, kann das ausprobieren. Dann bauen Sie so eine Theateraufführung aufgrund der Regiepläne und können dann schon mal checken, Abgang links besser als Abgang rechts oder aus Reihe 14 sieht man das Detail vielleicht nicht so gut.
Ich bin ganz vorsichtig, wenn ich jetzt sage, ja, dann kommt er nachher und sagt, ich soll ihn bis in 3 Monaten liefern. Aber prinzipiell ist das möglich natürlich. In der Filmindustrie macht man das ja, Schauspieler zu nehmen, zu scannen, ihr körperliches Verhalten, ihre Bewegungen aufzunehmen und dann zu sagen, in einer Szene, die vielleicht zu riskant ist oder die ich jetzt, der hat gerade keine Zeit, aber ich brauche das, reproduzieren. Deswegen gab es ja die Streik der Schauspieler, die gesagt haben, ihr nehmt uns eigentlich als Daten, verwertet uns, macht die Filme draus und dann habt ihr mich als einen Datensatz und könnt beliebig viele Filme mit mir machen, weil ich euch meine Rechte abgetreten habe. Vielleicht würden dann seine Schauspieler alle protestieren und in den Streik treten, aber prinzipiell ist das möglich.
Also könnt ihr das ausprobieren. In der Filmindustrie ist man da, glaube ich, am weitesten. Ne? Da probiert man buchstäblich mit Datensätzen, wie Menschen sich verhalten.
Ja, klar.
Und wie läuft es dann in der Automobilindustrie? Können Sie mal ein Beispiel erzählen, wie genau macht man das dann?
Ja, also die Idee der Automobilindustrie ist, dass ich dann tatsächlich mit diesen größtenteils 70 bis 100.000 Teilen mir mein Fahrzeug virtuell zusammenbaue. Das ist eine deutlich schwierigere Angelegenheit, weil ich mehr Teile habe und das Zusammenspiel dieser Teile simulieren muss. Und ich habe tatsächlich einzelne Teams, die für Teile verantwortlich sind. Und wenn ich da dann tatsächlich was designe, dann muss ich von Tausenden von Menschen mir die Daten holen, was die gerade in ihrem Entwicklungsprozess machen und muss versuchen, die zusammenzuführen und dann durchzuspielen. Und das mache ich auch erst, indem ich Baugruppen durchspiele. Fand ich ganz spannend. Fahrertür, Beifahrertür sind sehr komplexe Systeme. Bau die mal zusammen und probiere aus, ob sie funktionieren. Ja.
Dann gibt es noch ein Sounddesign für die Tür, habe ich mal gelernt. Ganz spannend.
Ja, das ist ganz wichtig, dass die Tür sich so schließt, dass sie ein gutes Gefühl dabei haben.
Ja, die muss tief klingen, dann hat man das Gefühl, es ist eine schwere Tür, auch wenn sie gar nicht schwerer ist.
Und das ist ein solides Auto, weil wenn es tief klingt, dann klingt es so wie so eine gepolsterte Tür, die man in einer getäfelten Holzwohnung irgendwie so schließt. Aber was ich noch spannender finde, ist das Sounddesign bei Porsche. Weil dort geht es um die Frage, der Porsche muss für den Fahrer wie ein Porsche klingen, soll aber für die Umgebung nicht wie ein Porsche klingen, weil dann überschreite ich ja möglicherweise irgendwelche Grenzwerte. Als ich das gehört habe, dachte ich mir, ja gut, also ich finde es dann schon so ein bisschen,
Dann geben Sie
fast schon dekadent.
Ja, okay. Ja. Geben Sie der Umgebung ein gutes Gefühl.
Ja, klar.
Ja, und jetzt habe ich gehört, dass man, und ich frage mich, ob digitaler Zwilling dann das richtige Wort dafür ist, natürlich schon ganz vieles auch im Theater zum Beispiel digital macht, dass man zum Beispiel bei einem Bühnenbild gibt es immer eine Bauprobe normalerweise. Man hat ein Modell, das wird vorgestellt, dann wird das Modell in groß gebaut, dann setzt man es auf die Bühne, dann stellt man sich in den Zuschauerraum, schaut mal, ob auf allen Plätzen das genauso funktioniert. Und diese Bauprobe hat mir die Chefdramaturgin Gwendolin Melchinger letztens erzählt im Schauspiel Stuttgart hier, die hat jetzt zum ersten Mal auch virtuell stattgefunden. Also
es funktioniert. Das ist eine Geschichte, die in der Automobilindustrie schon relativ früh gemacht worden ist. Ich glaube schon vor 20, 25 Jahren. Das ist Baubarkeit, Collision Detection, also herausfinden, welche Teile kollidieren miteinander, wenn ich damit arbeite, herauszufinden, ob ich ein Bauteil tatsächlich an der Stelle einsetzen kann oder ob andere Bauteile im Weg sind. Das ist fürs Theater eigentlich, sollte es kein Problem sein, das virtuell zu machen.
Ja. Und ist dann digitaler Zwilling da das richtige Wort dafür oder ist das eigentlich nur sowas wie ein animiertes Modell?
Naja, da gibt es ein ganz einfaches Prinzip, wie wir die Dinge nennen, ist eigentlich wurscht. Mhm. Also da gibt es, glaube ich, von Levi Strauss so eine Aussage, wir können die Wörter verwenden, wie wir wollen, solange wir wissen, wovon wir reden. Ja. Und ob das jetzt ein digitaler Zwilling ist für das Bühnenbild oder ob das nicht digitaler Zwilling ist, ist eigentlich wurscht. Die Fragestellung, die Sie interessiert, wenn Sie die beantworten können, dann ist es für Sie ein digitaler Zwilling. Dann sagen Sie, es ist das Gleiche, es funktioniert genauso wie mein reales Bühnenbild, ich bin glücklich. Und wenn dann jemand kommt und sagt, ja, aber beim realen Bühnenbild siehst du hier irgendwie die Nägel, die noch eingeschlagen sind oder was auch immer. Mhm. Ja, und dann sagen Sie als Dramaturg, das ist nicht wichtig, das stört die Zuschauer nicht oder das will ich vielleicht sogar, ja, spielt das keine Rolle. Ja.
Mhm. Habe ich noch eine Frage in dieser Preisklasse? Ja. Sind es eineiige Zwillinge oder zweieiige?
Naja, das sind zweieiige. Das sind eindeutig zweieiige Zwillinge. Das muss man einfach sehen, weil wir ja eine Abbildung machen. Ja. Wir nehmen die Realität, reduzieren sie auf das Wesentliche, stellen sie mathematisch dar, stecken sie in einen Rechner, der auch immer kleinere Fehler macht, die wir nicht sehen, aber die sich dann trotzdem auswirken. Und wir sind halt immer, ja, das kann ich jetzt nicht österreichisch ausdrücken, das ist eine seriöse Sendung, wir sind immer knapp an der Realität
vorbei. Ja. Und ergeben sich daraus dann auch Probleme, Schwierigkeiten, wenn diese Zwillinge nur einander sehr ähnlich, aber nicht identisch sind? Also ich denke so, eine Bremsscheibe, da wünsche ich mir natürlich als Autofahrer schon, dass sie gut berechnet wurde am digitalen Zwilling und dass die dann identisch ist in dem Auto. Vielleicht ist im künstlerischen Raum bei einer Theateraufführung das also schon
kommt
wieder ein bisschen anders.
Es kommt darauf an, was Sie möchten. Also wenn Sie jetzt in so ein Fahrzeug einsteigen und dann sagen, bei Tempo 100 und Vollbremsung würden Sie gerne nach 36,4 Meter stehen bleiben und die Simulation sagt, es sind 36,4, dann kann es sein, dass Sie erst nach 36,5 stehen bleiben. Das stört Sie aber nicht, weil diese 10 Zentimeter bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h stören Sie möglicherweise nicht. Liegt aber vor allem daran, dass Sie ohnehin kein Gefühl dafür haben, was 36,4 Meter genau sind. Jedenfalls auf der Autobahn haben die wenigstens von uns so diesen Blick für 36,4 Meter oder 32,7 oder so. Das heißt, wir bewegen uns, wenn wir in der technischen Simulation sind, bei ganz kleinen Toleranzen, die akzeptabel sind. Ja? Und damit kann man leben. Also da geht es nicht genau darum, dass ich absolut exakt bin. Es kommt immer darauf an, wo bewege ich mich. Wenn Sie ein autonomes Fahrzeug haben, dann werden diese Fragen jetzt wieder anders. Weil dann müssen Sie hingehen und sagen, eigentlich versuche ich alle Fahrzeuge so zu steuern, dass ich nicht zu Unfällen komme. Und jetzt ist es möglicherweise wichtiger, dass ich genauer bin. Dann müssen wir an der Stelle tatsächlich nacharbeiten.
Dann wäre es schon gut, wenn es ein identischer Zwilling wäre in dem Fall.
Naja, einen identischen Zwilling werden wir nicht hinkriegen, weil wir tatsächlich einen kleinen Fehler drin haben. Und dann gibt es noch was, was ich Ihnen gerne mitgeben würde.
Gerne.
Ein Prozessor besteht Stand heute aus 1 bis 10 Milliarden Schaltelementen, die von Menschen quasi geplant werden. Das heißt, Sie nehmen so irgendwie 3x3 Zentimeter und planen jetzt mal, dass Sie da 10 Milliarden Schaltelemente richtig drauf bauen. Was glauben Sie, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie das perfekt machen und jedes Schaltelement genau das tut, was es tun soll?
Naja, mathematisch werde ich es nicht ausdrücken können, also sage ich mal hoch.
Die Schwierigkeit ist die, da wir als Menschen keine, ich nehme an, auch im Publikum sitzt niemand, der 10 Milliarden Schaltelemente sich hinsetzt und aufzeichnet, ja, lassen wir es Programme machen. Und wenn Sie jetzt ein Programm schreiben, haben Sie mal eins geschrieben?
Natürlich nicht.
Wieso nicht? Was heißt hier natürlich nicht? Natürlich nicht.
Ja,
weil woraus ich nicht, schließen Sie weil das? Ich nicht Alter oder ja, Zuständigkeit das, für Kultur? Oder beides?
Zusammen, da kommt mehreres zusammen, worüber wir mit Sicherheit noch sprechen würden, wenn also wir über die Digitalwüste Deutschland
programmieren
sprechen.
Programmieren ist wie
weil
Lesen
ich natürlich
und Schreiben.
Keinen, ja gut, ja. 1-0. Aber ich hatte diesen Unterricht nicht in der Schule zum okay. Beispiel. Ja.
Jetzt kommt nämlich das nächste Thema. Wie viele Fehler macht ein Mensch, der 1000 Zeilen Programmcode schreibt? Statistisch ungefähr 2. Und zwar 2, die wir nicht finden. Und wenn ich so ein Programm dann habe und es hat 100.000 Zeilen, habe ich also 200 Fehler drin, die ich nicht finde, die nicht auftauchen, die nicht sichtbar sind, die so klein sind, dass sie nie sichtbar werden. Es ist einmal in den 90er Jahren passiert, dass ein x86-Prozessor von Intel einen so gravierenden Fehler hatte, dass er sichtbar geworden ist. Man konnte in Excel ein paar Zahlen eintippen und jedes Kind, sagen wir mal vierte Klasse, ja, konnte zeigen, rechnet falsch. Das Schöne war, der Fehler war sichtbar. Dann konnten wir es korrigieren. Aber bei 10 Milliarden Schaltelementen und bei Programmen, die wir selber geschrieben haben, die diese Schaltelemente jetzt planen und dann die Struktur und so weiter machen, ja, habe ich immer Fehler drin. Und die Frage ist, wie groß sind sie? Sind sie relevant oder sind sie irrelevant?
Wie finden Sie die Fehler? Mithilfe von KI dann?
Durch die Praxis.
Durch die Praxis.
Durch die Praxis.
Das heißt,
wenn also ein Airbus über dem Atlantik abstürzt zwischen, was war das, Argentinien und Paris, dann habe ich herausgefunden, dass ich in meinem Programm einen kleinen Fehler habe.
Das hätte man gerne mit einem digitalen Zwilling vermieden vorher, ne?
Wenn man im digitalen Zwilling die Situation reproduzieren hätte können und voraussehen hätte können, dass die Geschwindigkeitsmesser vereisen, deswegen der Computer falsche Daten bekommt und deswegen das Richtige macht, was aber zum falschen Ergebnis führt.
Ja, dann präzisieren wir doch auf der Grundlage mal den Begriff, den Sie ganz zu Beginn genannt haben, nämlich Simulation. Mhm. Ich habe mich gefragt, mit welchem Begriff von Simulation Sie arbeiten. Da gibt es ja ein ganzes breites Spektrum. Also volkstümlich ist natürlich auch das simulierte Foul im Fußball. Ja. Oder es gibt den Flugsimulator, ja, mit dem Piloten lernen, ja, durch ein Gewitter zu fliegen. Ja. Ja. Genau. Oder es gibt natürlich, kennen alle, die als Kind mit dem aufgewachsen sind oder als Erwachsene gerne sich damit die Zeit vertreiben, Gaming-Computer, ja, die virtuellen Landschaften, das sind simulierte Landschaften. Ja. Oder wir haben heute im Vortrag von Bernhard Schöllkopf hier zur Eröffnung des Innovationslabors Zukunft gesehen, was auch die Künstlerin Hito Steyerl schon mal wunderbar dargestellt hat, wie miserabel KI menschliche Körper abbilden kann. Da kommen so eine Art Schinken dabei raus. Also ja, die sehen wirklich teilweise gar nicht mehr menschlich, ja, aus, diese, klar, Körper. Und dann sind sie auch noch so stereotyp. Also, ja, alle sexistischen Vorurteile werden bedient. Klar. Also
die KI lernt von uns, also reproduziert sie unsere Vorurteile.
Ja, wir haben das Falsche eingegeben.
Wer so ein Bild produziert, der weiß dann, welche Vorurteile er hat.
Genau.
Wenn das Bild sexistisch ist, dann fragen Sie mal nach den Inputdaten.
Ja, wieder Schinken eingegeben, ja, ne? Und dann kommt der falsche Körper heraus.
Uns interessiert die Simulation im Sinne der Ähnlichkeit.
Ja.
Also möglichst die Realität detailgetreu real nachbilden, aber wir nennen es Simulation, weil wir sagen, es ist ähnlich. Und das ist dieser kleine Fehler, der drinnen sein kann.
Ist dann Simulation so, wie Sie das gebrauchen, wenn Sie am Rechner Wirklichkeit nachbilden? Sie haben, ja, immer nachbilden gesagt, nicht abbilden. Ich weiß jetzt, ja, auch wegen dieser Fehlertoleranz und weil es kein eineiiger Zwilling ist, das Nachbilden das richtige Wort ist. Wenn Sie, ja, das also machen mit Ihren Simulationen, KI gestützt, ist das sowas wie probeweises Handeln?
Ja, das ist probeweises Handeln.
Probeweises Handeln.
Ja, ja, probeweises Handeln. Und deswegen sind diese Simulationen auch im technischen Bereich ziemlich gut, weil der technische Bereich sich so verhält, wie wir es erwarten. Ja? Wenn ich also die Flasche nehmen und fallen lasse, fällt sie. Während sie nicht wissen, was ich jetzt als nächstes mache. Bei Menschen sind Simulationen sehr gefährlich, weil wir nicht wissen, stehe ich jetzt auf und gehe ich, um den Effekt zu haben, dass sie verwirrt sind. Und ich Ihnen gezeigt habe, dass eine Simulation eines Gastes sehr schwierig sein kann. Oder bleibe ich sitzen?
Das ist hochinteressant. Was machen Sie denn, wenn ich gar nicht irritiert bin und den Moderator ganz falsch simuliert habe?
Dann war meine Simulation falsch, weil meine Simulation angenommen hat, dass Sie dann irritiert sind. Und dann wäre ich nicht irritiert, ja, weil ich sagen würde, ja, genau das habe ich erwartet, dass Sie mich nämlich dadurch irritieren, dass Sie sich nicht so verhalten, wie ich es erwartet habe. Also ich wäre überrascht dadurch, dass Sie mich nicht überraschen.
Ja, toll. Das erinnert mich total an das Buch Knoten und der Titel sagt es eigentlich schon, wohin es führt, des englischen Psychiaters Ronald D. Lyng. Also so entstehen Knoten und am Ende ist das unbeherrschbare Moment eben der Mensch.
Ja, natürlich. Der Mensch ist nicht simulierbar. Er ist statistisch simulierbar. Ja? Statistik ist wieder was anderes als Simulation. Und wenn ich Statistik und Simulation kombiniere, dann kann ich bestimmte Dinge machen. Zurück zum Theater. Aus Theatern wollen Sie flüchten können, wenn es brennt. Wie finden Sie das raus, wenn Sie ein neues Theater bauen? Einfach. Sie bauen ein Theater, setzen Sie 2000 Leute rein, dann starten Sie den Feueralarm und wenn die nach 3 Minuten nicht draußen sind, reißen Sie das Theater ab und bauen neu. Nein, Sie simulieren. Aber die Menschen verhalten sich dann im Realfall natürlich nicht so wie die simulierten Menschen, weil die verhalten sich statistisch. Ja. Das Interessante ist, deswegen finden wir in der Zwischenzeit, was ich ganz spannend finde, weil es ein Ergebnis der Simulation ist, wir finden in großen Konzertsälen und Flughäfen und so weiter, finden wir in der Mitte von so Ausgängen plötzlich Säulen. Die Simulation hat gezeigt, wenn der Ausgang riesig ist, ist mehr Stress für die Menschen, und mehr Panik und mehr Verwirbelung, wie wir das in der Strömungsmechanik nennen, als wenn ich Säulen einbaue und die Leute wissen, ich gehe links, ich gehe rechts, ich gehe. Ja. Finde ich sehr spannend, weil wir haben nur statistische Evidenz. Ja, wir können nur in der Simulation sagen, okay, wir beschreiben jetzt jeden Menschen als einen Agenten, nennen wir das. Wir geben ihm Eigenschaften mit, dass er mag nicht bedrängt werden. Er flüchtet in Richtung grünes Licht, ja, wenn er das weiß, oder in Richtung Ausgang, wenn er den Ausgang kennt. Und trotzdem kommt was raus. Aber wir können es nicht exakt vorhersagen. Mhm. Und da ist eindeutig dann die Grenze erreicht.
Ja? Also es geht letztendlich, Sie sind Mathematiker, Informatiker, es geht um Wahrscheinlichkeiten, die Sie simulieren. Genau.
Und sobald ich mit Wahrscheinlichkeiten arbeite, ist das Unwahrscheinliche halt ein bisschen unangenehm in der Realität.
Ist das jetzt beruhigend oder ist das beunruhigend, wenn man an die KI denkt zum Beispiel?
Es ist beunruhigend. Ich meine, die KI ist ja wieder was anderes. Die KI geht hin und zeigt uns die Muster auf und Muster zu erkennen oder zu sehen, ist ja reine Statistik, zu sagen, das kommt öfter vor. Ja? Und KI gefällt uns aber wunderbar, weil sie uns quasi kopiert. Ja? Also das menschliche Gehirn hat ja die Fähigkeit, Muster zu erkennen. Wie wahnsinnig schöne Experimente aus den 60er Jahren, wenn man ein bisschen nachrecherchiert, gleich wieder vergessen, weil mich nur der Inhalt interessiert. Man hat Leuten dieses Spiel gegeben. Dieses Spiel, da gab es mal so eine Kindersendung, 1, 2 oder 3 und so, und dann springt man auf irgendwas und muss sich entscheiden. Und dann gibt es einen Jingle, wenn man gewonnen hat, und ein Oh, wenn man verloren hat. Typische Gameshow im Fernsehen. Ja. Hat man mit den Menschen gespielt. Und hat gesagt, ich zeige 3 Symbole und du sagst mir, welches muss das 4. dazu sein? Klassischer Intelligenztest, fühlen sich alle gleich herausgefordert, wollen zeigen, dass sie schlau sind. Und man hat festgestellt, bis zu 90-95% der Menschen finden heraus, nach welcher Regel das 4. Symbol gebaut wird. Man hat das 4. Symbol aber nach keiner Regel gebaut, sondern zufällig ausgewählt. Das heißt, Menschen haben die Fähigkeit, Muster zu erkennen, obwohl gar kein Muster existiert. Und die KI kann das auch. Insofern ist die KI wahnsinnig menschlich. Nämlich ziemlich biased, würde man das nennen.
Ja, klar. Ja. Was reingeht, kommt raus letztendlich.
Jo. Ja. Und da wir alle selber biased sind und unsere Vorurteile mit uns herumtragen, bauen wir sie auch in die KI einfach ein. Unbewusst, also nicht absichtlich. Ja.
Jetzt hatten Sie mit dem Schauspiel Stuttgart noch ein anderes, größeres Projekt. Ich springe jetzt sozusagen zu dem nächsten größeren Projekt. Und zwar, das hat sich mit Faust beschäftigt. Das geht auf Sandra Richter zurück, glaube ich, also die frühere Professorin für neuere Literatur an der Universität in Stuttgart, dann Leiterin des Deutschen Literaturarchivs in Marbach. Die hat dem Schauspiel Stuttgart einen Tipp gegeben, wenn ihr mal über Faust mit jemandem sprechen wollt, dessen Handlungsweisen als Informatiker gar nicht so unterschiedlich sind, dann sprecht ihr mal mit Michael Resch. So, das habe ich mir so gemerkt und da mache ich natürlich jetzt eine Frage draus, weil Faust ist ja jemand, der, nachdem der Teufel ihn erfolgreich abgehalten hat, davon sich das Leben zu nehmen, mit Mephisto von der Kleinen in die große Welt zieht und dann dort alles ausprobiert, von der Walpurgisnacht bis zum künstlich gezeugten Kind Homunculus mit Helena in Teil 2 und dann natürlich noch der alte Ingenieurstraum, Sümpfe trocken zu legen, ganz am Schluss. Und das ist so ein im Grunde genommen so ein Trial-and-Error-Leben, was Faust da führt.
Ja, klar. Das ist ein KI-Leben sozusagen.
Wirklich?
Ja, weil die emotionale Motivation für uns KI zu machen, die ist ja wichtiger als die technische. ja, kein Mensch tut irgendwas, weil es technisch möglich ist, sondern jeder Mensch tut's, weil das technisch Mögliche ihn fasziniert. Mhm. Und die Faszination hängt immer mit Motivation zusammen. Und die KI und Faust haben ähnliche Motivationen. Faust will göttlich sein, will erschaffen können, will kreativ sein, will quasi über der Physik stehen können. Ja? Das wollen Menschen auch. Und die KI ist wahnsinnig toll. Sie gibt uns das Gefühl, dass wir, deswegen heißt sie ja künstliche Intelligenz, dass wir was Art Menschliches schaffen können. Das war auch der Ursprung der KI-Forschung. Ursprünglich spricht Alan Turing davon, vom Imitation Game.
Ja.
Also den Menschen imitieren. Und die KI und auch die ganze Programmierung, ja, auch unsere Thematik der Simulation ist immer so ein bisschen dieses, ja, kann ich vielleicht auch was erschaffen, was mir als Mensch ja normalerweise nicht so leicht möglich ist. Ich kann mir Dinge untertan machen, ja, ich kann die Natur um mich herum versuchen zu kontrollieren, aber das Erschaffen ist gar nicht so einfach. Ja. Das kann ich in der medizinischen, biomedizinischen Forschung, kann ich einiges machen, aber die KI hat schon so das Versprechen, du kannst quasi wie Gott ein Lebewesen schaffen. Und das andere, was noch ganz wichtig ist und was wahnsinnig viel in die Gesellschaft reinspielt, weil viele Leute dann wahnsinnige Hoffnungen haben, ist, da es rational ist, da Mathematik, Programmierung, Computer emotionslos sind, ist das, was wir hier schaffen, gerechter. Ja? Und das ist das Gleiche bei Faust zu sehen. Faust will ja so eine Art ideale Welt. Am Anfang ist er der Berserker, das ist ein bisschen so die Erfüllung der eigenen hedonistischen Wünsche. Ja, oder
das
so,
war ja. Noch Trial and Error bei Walpurgisnacht.
Ja, ne? Genau. Ja. Aber dann versucht er ja so quasi die rationale Welt zu schaffen. Die Sümpfe trocken zu legen ist der Sieg über die Natur. Ja, die Natur ist ungerecht, da gibt es Leute, die an irgendwelchen Krankheiten sterben. Aber es zieht sich ja das ganze 20. Jahrhundert immer weiter. Ja. Immer wieder haben wir das gleiche Thema. KI ist einfach die nächste Story in dieser Geschichte.
Das
wird alles gut.
Also Faust genau möchte sich ja die Welt untertan machen, um eine bessere Welt zu schaffen. Genau. Deshalb Sümpfe trockenlegen, deshalb genau. Ingenieurstraum dahinter steht. Ja, die Beherrschung der Natur. Ja. Der Sumpf ist wirklich, oder der trockengelegte Sumpf ist wirklich das Beispiel dafür. Ist das bei KI oder überhaupt bei digitalen Technologien auch so im Hintergrund? Sind das eigentlich auch lauter Techniken der Beherrschung, die da entwickelt werden?
Natürlich. Wenn Sie sich die amerikanisch-philosophischen Diskussionen dazu ansehen, dann merken Sie ganz genau, dass es um diese Beherrschung geht, zum Zwecke der sozusagen Erledigung der menschlichen Irrationalität. Und dann gehen Sie in die Bereiche rein wie Posthumanismus und Transhumanismus, wo Sie sagen, wir werden den Menschen mit seinen menschlichen Fehlern endlich los. Er darf zwar manchmal noch weiter existieren, ja, indem er durch die KI über seine eigene, sagen wir mal, Irrationalität hinausgehen kann. Wir lassen die KI alles entscheiden, dann können wir keine Fehler mehr machen. Oder im Posthumanismus sagen, wir brauchen eigentlich gar keinen Menschen mehr. Wir haben dann wunderbare Lebewesen, in Anführungszeichen, die, weil sie eben völlig rational sind, uns ersetzen können.
Ja, wie eine digital gesteuerte Fabrik dann funktionieren. Ne? Ja. Jedes Körperteil ist sozusagen gescannt, ist erfasst, digital erfasst und kann digital gesteuert werden.
Richtig.
Und diese Theorie der Beherrschbarkeit oder der Beherrschung, die dahinter steht, die ist ja ideengeschichtlich jetzt nicht neu. Also technisch mag das ein Epochenbruch sein, aber ideengeschichtlich könnte das auch Voltaire gesagt haben, ne? Nach dem Erdbeben von Lissabon. Ja. Wir müssen der Natur den Krieg erklären, müssen sie beherrschen, damit sie uns nicht beherrscht.
Im Prinzip glaube ich, dass wir, und das ist eher eine westliche Geschichte als eine östliche Geschichte, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, man darf nicht zu sehr pauschalieren, aber wir haben schon diese Vorstellung der Beherrschbarkeit der Natur. Das beginnt nicht mit Galileo, aber der hat das sehr schön formuliert, indem er sagt, die Sprache der Natur, die muss man nur lesen können. Und die Sprache der Natur ist die Mathematik. Und wenn man die Sprache der Natur beherrscht, dann beherrscht man auch die Natur konsequenterweise.
Das Buch der Natur ist in der Sprache der Mathematik geschrieben.
Genau. Und dann komme ich ins 19. Jahrhundert zu Auguste Comte, der dann sagt, voir pour prévoir, also ich beherrsche die Natur nicht nur im Sinn, dass ich sie verstehe. Galileo sagt, ich verstehe sie. Und Comte sagt dann, ich verstehe sie, um sie zu beherrschen. Der eine glaubt, dass das Verstehen schon das Beherrschen ist. Der andere sagt, nee, ich kann voraussehen, was passiert. Und damit kann ich voraus entscheiden, was passieren soll. Und die KI ist wieder so ein, wie soll man sagen, der nächste Schritt. Ich bin ja jetzt dummerweise schon ein bisschen älter. Ja? Da Das heißt, in den 70er Jahren habe ich erfahren aus den Medien, hauptsächlich österreichisches Fernsehen natürlich, dass wir jetzt beim Durchbruch stehen. Ja, wir werden alle manuellen Tätigkeiten in den Fabriken werden durch Roboter ersetzt werden. Sah man schöne Bilder von Robotern in japanischen Automobilfabriken und alles war gut. Und dann kam man so in den 90er Jahren und sagte, ja, jetzt mit den PCs und wir können jetzt alles automatisieren und wir brauchen weniger Ressourcen und alles wird gut. Naja, seit 10 Jahren höre ich, dass mit der KI alles gut sein wird und sagen wir mal, mein Vater ist jetzt 87, meine Lebenserwartung, also noch ungefähr so 25 Jahre. Ich denke, ich werde noch die nächste Generation sehen von Technik, durch die alles gut sein wird. Ist okay so, man gewöhnt sich dran.
Jetzt merkt man schon fast durch das, was Sie gerade gesagt haben, dass Sie von Foucault herkommen. Also salopp gesagt von dem französischen Philosophen, mit dem man irgendwie alles gerne mal in Frage stellen kann. Und hinter dieser Art, wie man KI baut, steht ja immer eine Vorstellung von Welt.
Ja.
Also Sie haben es gerade geschildert, es ist eine mathematisch lesbare Welt, die man sich vorstellt. Also auch eine Welt, die man mathematisch abbilden, mathematisch berechnen, mathematisch vorhersagen kann und so weiter.
Ja. Und wir haben es heute schon gehört, Korrelation und Kausalität. Ja, wir glauben, dass es immer eine Kausalität gibt. Und jetzt kommt das Spannende, was ich persönlich so spannend finde.
Wir haben gehört, dass KI Kausalität so schlecht kann. Ne?
Ja, richtig. Aber wir arbeiten ja dran, dass es kann und hoffen, dass es erreicht. Aber das Schöne ist, die Physik kommt und sagt, nichts ist mit euren Naturgesetzen. Nichts ist mit Kausalität. Wenn das größer wird, wird das größer. Zufall. Das finde ich schön. Und das Schöne ist, wir bauen diese Zufälligkeit jetzt in Quantencomputer ein. Und arbeiten jetzt mit dieser Zufälligkeit, um eine zuverlässige Vorhersage zu machen, was in der Zukunft passiert. Das finde ich schon recht spannend.
Ja. Es ist sehr tricky philosophisch, wie es da wird. Aber es ist ja auch der Abschied von der binären Rechenweise der Programmierung beim Quantencomputer. Ja. Da kann man ja endlich mal nicht nur in entweder oder 1, 0 und dann, das kann man dann extrapolieren in milliardenfach 1, 0 und dann kommt man zu berechenbaren Modellen der Wirklichkeit. Ja. Sondern plötzlich haben Sie ja diese Differenzen zwischen 1 und 0. Ja. Kommen wir damit auch aus der binären Denkweise in der digitalen Welt heraus?
Ja, das ist jetzt wieder eine andere Geschichte. Mathematisch, philosophisch, technisch kommen wir aus dieser Ecke raus. Ja? Aber wir sind von unserer neuronalen Ausstattung her nicht darauf vorbereitet, dass etwas eben nicht so einfach links, rechts ist. Dieses binäre Denken, 0, 1, falsch, richtig. Das hilft uns in manchen Situationen und in manchen Situationen haben wir uns das angewöhnt. Es hat was mit unserer Vorgeschichte zu tun. Ist etwas giftig oder ungiftig? Kann ich es essen oder nicht essen? Mhm. Muss ich davonlaufen, weil es eine Gefahr ist oder kann ich stehen bleiben? Davonlaufen ist schlecht, kostet Energie, muss ich wieder essen. Und es ist tatsächlich spannend, wenn man die Gehirnforschung sich anschaut und dann eben liest, wo man sagt, wir sind irgendwie größenordnungsmäßig 50 bis 100 Generationen von einem Steinzeitmenschen entfernt, der ganz anders entscheiden muss, als wir das machen. Und das Gehirn hat sich definitiv nicht so adaptiert, dass es die Technik quasi verinnerlichen würde.
Also Sie meinen, das wäre vielleicht nur der nächste große Traum, wie alles besser wird durch KI, wenn sie dann mit Quantencomputern läuft? Oder darf man tatsächlich doch irgendwie die Hoffnung haben, dass man damit auch differenziertere und nicht so biased, haben Sie vorhin gesagt, Modelle der Welt bildet. Weil das ist ja das, was wir hauptsächlich tun, Modelle der Welt
als
bilden,
notorischer, auch im Kopf. Als notorischer Pessimist würde ich sagen, wir sind natürlich verpflichtet zu hoffen, dass es diesmal besser wird.
Ja? Mhm. Okay, Sie sind ein strategischer Pessimist.
Ja, natürlich.
Jetzt haben wir vorhin viel über Theater gesprochen, wir sitzen ja auch in einem Theater und KI. Jetzt geht es in der Kultur natürlich noch weit drüber hinaus, gerade auch in der Kunst, in der bildenden Kunst. Mhm. Heute oder morgen beginnt, glaube ich, in Hamburg die Biennale für digitale und immersive Kunst. Ich habe mir es auf der Website dort angeschaut. Es sind natürlich wieder virtuell produzierte Welten. Es sind auch immersive Räume. Es gibt natürlich Virtual Reality Kunstwerke. Und darüber würde ich natürlich auch gerne mit Ihnen sprechen, was KI in der Kunst kann. Und ich habe Sie kürzlich gefragt, ob Sie dazu auch einen Bezug haben. Theater, klar, das kriegt man auch mit, wenn man Ihre Texte liest. Und Sie haben gesagt, Kunst, ich, einen Bezug. Hören Sie mal, ich bin Österreicher. Bevor wir darüber reden, warum ist es so klar, dass Sie als Österreicher einen Bezug zur Kunst haben?
Weil, wie ich vorhin angesprochen hatte, wir einfach Kunst diskutieren. Sie können in Österreich kein bekannter Maler sein, ohne dass irgendwie 2 Millionen Kronenzeitungleser über Ihre Werke diskutieren. Das geht gar nicht. Sie können kein Theaterstück schreiben, Sie können nichts komponieren. Die Salzburger Festspiele können nicht stattfinden, ohne dass vom Boulevard bis zur elitären Zeitung jeder die Frage diskutiert, wie jetzt diese neue Oper, die neue Symphonie, das Auftragswerk dieses Künstlers zu beurteilen ist. Das heißt, wir sind notorische, wie soll man das sagen, künstlerische Hochstapler. Ja, jeder Österreicher hält sich für einen Kunstexperten.
Ah, gut.
Ja. Bei Ihnen ist es vielleicht mehr so, jeder hält sich für einen Bundestrainer, Fußball-Bundestrainer.
Also
so.
Ich nicht.
Nein, ja, nein, gut. Nicht also, jeder, aber ja, viele. Und in Österreich ist halt so, fast jeder ist halt so ein Kunstexperte. Und das heißt aber auf der anderen Seite schon, dadurch, dass man damit konfrontiert wird, beschäftigt man sich damit. Man geht also in die Stadt einkaufen und mal im Museum vorbei oder man kennt die Künstler.
Deswegen ist natürlich auch ganz leicht erklärlich, dass Sie mit besonderen Künstlerinnen und Künstlern schon gearbeitet haben. Also im Bereich natürlich KI, digitale Technologie. Mhm. Eine ist Regina Silveira, eine brasilianische Künstlerin, die ist für Videografien bekannt. Also wenn man salopp sagen möchte, sind das bewegte Zeichnungen. Das sind so ganz feine, diffizile Dinge, die sie macht. Ganz schwierige, schwer lesbare Räume. Mhm. Man verliert da so ein bisschen die Orientierung, wenn man sich durch ihre Zeichnungen bewegt, und mit der kamen sie in Kontakt und haben ihr gesagt, diese Fremdheit, die sie dadurch erzeugt, durch ihre Videografien und Zeichnungen, die könnte sie eigentlich nochmal steigern,
ja,
durch Virtual Reality.
Richtig. Also wir sind eigentlich in Kontakt mit ihr gekommen über Matthias Hauser, den ich hier in Stuttgart kennengelernt habe und mit dem wir Gespräche geführt haben und dann gesagt haben, ja, wie bringen wir dieses Thema digital und Kunst zusammen, weil wir ein gewisses Potenzial drinnen sehen, nicht nur im Sinne einer Technik, sondern auch im Sinne einer Auseinandersetzung. Und Regina Silveira hat sich dann bereit erklärt, mal bei uns vorbeizukommen. Die war sowieso in Deutschland und dann hat sie gesagt, dann hänge ich noch eine Woche dran und ist dann in unsere Cave gegangen. Cave ist eine virtuelle Realitätsumgebung, nicht ein Bildschirm, sondern 5 Bildschirme. Man stellt sich rein, sieht unten, oben, links, rechts, vorne 3-dimensionale Bilder von einer virtuellen Realität. Und das hat sie total fasziniert und hat sie zu einem neuen Kunstwerk inspiriert, wo dann der Informatiker, Mathematiker auf die Künstlerin geprallt ist, weil wir total fasziniert waren und gesagt haben, ja, und jetzt hast du einen Code dafür geschrieben. Und diesen Code solltest du jetzt in die Freiheit entlassen.
Aha, was heißt denn die Freiheit? Also naja, so wie bei Open Source, dass alle den Code weiterschreiben oder das mitverändern können.
Und das hat sie sehr irritiert, weil sie eben von diesem Werksgedanken herkommt, vom Originalgedanken herkommt, vom Copyright herkommt, wo wir eigentlich gedacht haben, das Digitale besteht ja gerade in der Veränderung. Mhm. Das Potenzial des Digitalen besteht in der Veränderung. Ja? Und sie das aber gesehen hat als etwas ihre Idee, die sie so realisiert hat. Ja? Wir in der digitalen Welt, wir neigen dazu zu sagen, lass es uns öffnen. Vielleicht hat jemand anderer noch eine spannendere Idee. Mhm. Ja, oder vielleicht macht jemand anderer mit dieser Idee noch etwas Spannenderes. Und es war für sie viel schwieriger. Und wir haben das dann später auch noch mit anderen Künstlern diskutiert. Es gab dann diese Idee, dass man...
Aber warum ist es für Sie so schwierig? Entschuldigung, weil dann der Originalgedanke, also das ist mein Original, das Kunstwerk, weil der Genialitätsgedanke verloren geht, weil der Copyright-Gedanke verloren abgeschlossene Kunstwerk, die Autorschaft verloren geht.
Ihr war wichtig, dass sie gesagt hat, this is my piece of art. Mhm. Also für sie war wichtig, dass es ihres ist. Ob das jetzt im Sinne von genialer Idee war oder ob das im Sinne war von, ihr könnt mich hier nicht einfach quasi in die freie Welt des Internet entlassen, ich bin Künstlerin, ich lebe auch davon, das kann ich nicht sagen.
Aber es ist eine interessante Frage, die auch in der Bildwissenschaft und in der Kunstwissenschaft eigentlich schon lange diskutiert wird, nämlich wann ist ein Bild eigentlich fertig? Gut, das waren Maler, die sich das Problem gestellt haben, wann ist der letzte Strich drauf? Ja. Aber das ist nicht das eigentliche Thema, sondern das Thema ist ja eher, dass das Bild eher im Kopf der BetrachterInnen zu Ende ist oder fertig ist. Also eine Künstlerin macht ein Angebot, ich interpretiere, fühle etwas und dann haben wir vielleicht, wenn wir 100 Besucher im Museum sind, 100 verschiedene Versionen davon, ist eine Theorie. Ja. die, und dann kommt eigentlich der nächste Schritt, das hat der Kunstwissenschaftler Horst Bredekamp mal in einem schönen Artikel, der simulierte Benjamin heißt der, bezieht sich natürlich auf Walter Benjamin und diese berühmte Schrift, das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, und er hat gesagt, also Interpretation kommt sowieso immer dazu, das ist diese Interaktion, die wir immer haben mit Kunst, egal welcher Kunst, und hier geht es aber darüber hinaus, weil die Interaktion nicht bedeutet, dass wir das Kunstwerk im Kopf komplettieren, sondern in der Realität. Das ist das Neue, was bringt es?
Naja.
Ganz simpel gesagt.
Ich frage mal zurück, was bringt es, das Kunstwerk abzuschließen? Also wenn ich in die jetzt chinesische, japanische Umgebung gehe, dann ist es nicht ungewöhnlich, dass ein Meisterwerk von einem anderen Meister ergänzt wird. Und man es als Ehre betrachtet, dass dieser Meister den alten Meister ergänzt, erweitert, neu interpretiert, wie auch immer. Das heißt, in dieser Kultur ist das eigentlich normal. Die fragen eher umgekehrt, warum soll ein Kunstwerk, ein Bild, warum soll das abgeschlossen sein? Es war ja in dem Moment nur der Abschluss dieses einen Künstlers oder dieser einen Künstlerin. Und wir sind weitergegangen als Menschen, die das betrachten. Und jemand hatte eine Idee, eine Möglichkeit, dieses Bild weiterzuentwickeln. Deswegen, die können damit sehr viel einfacher umgehen, die haben damit weniger ein Problem als wir. Wir haben halt diesen Gedanken vom Werk als abgeschlossen und wir würden, glaube ich, alle Panik kriegen, wenn jemand hingeht und sagt, ja, da gibt's so einen schönen Rembrandt, da ist mir was eingefallen, da male ich jetzt mal ein bisschen drauf herum. Ja, das für uns ist das so eine absurde Vorstellung, ja, während es für Chinesen, Japaner eine absurde Vorstellung ist, dass ein Bild grundsätzlich immer abgeschlossen ist. Mhm. Ja. Und im Digitalen ist es nochmal eine andere Welt. Im Digitalen ist es so, ich kann es beliebig kopieren, es gibt kein Original wirklich. Ein digitales Kunstwerk ist kopierbar. Wenn es aus einem Programm besteht, ist es kopierbar. Damit gibt es eigentlich das Original nicht. Und gleichzeitig ist in der digitalen Welt alles veränderbar. Und die digitale Welt ist an der Stelle, wie soll man sagen, partizipativer.
Ja, es gibt bei den KonzeptkünstlerInnen natürlich etliche, so Anne Ducke-Jordan, Professorin in Karlsruhe, die veranstaltet so künstlerisch konzipierte Abendessen, ohne jetzt in die Tiefe zu gehen, aber die sind wirklich nur als Kunstwerk vollständig, wenn alle Anwesenden mitmachen. Oder das nennt man, glaube ich, Relational Aesthetics, Rikrit Tiravanisha ist so der berühmteste auf diesem Feld, arbeiten natürlich letztlich im analogen Bereich. Ja. Und was ist jetzt der Mehrwert durchs Digitale?
Ich weiß nicht, ob es ein Mehrwert ist. Es muss ja nicht ein Mehrwert sein.
Das Positive könnte ja auch sein, wie schon in der Diskussion um den Tod des Autors von Roland Barthes und Foucault in den 70er Jahren, dass dann dieses Machtgefälle wegfällt. Ne?
Ja, genau. Der Wegfall des Machtgefälles kann aus meiner Sicht und meiner Interpretation von Kunst und Foucault, ja, kann nichts dafür, zu viel gelesen, könnte ja auch befreiend sein.
Ja.
Weil derzeit steht ja auch die Person einem Markt gegenüber und unterliegt gewissen Zwängen und muss quasi auf das Publikum immer reagieren. Indem ich mich jetzt rausnehme und sage, ich gebe mein Kunstwerk frei, entledige ich mich auch eines gewissen Zwangs. Das ist so ein bisschen wie Kindesweglegung vielleicht, ja, wo man sagt, ja, jetzt bist du 25, jetzt kannst du mal auf eigenen Beinen stehen und mach, was immer du möchtest. Vielleicht kann ich das auch zu meinem Kunstwerk sagen und sagen, ja, dann freue ich mich, dass dieses Kunstwerk sich so entwickelt hat. Ich habe mit einer jungen Künstlerin gesprochen, die hier im Kunstmuseum, Stuttgarter Kunstmuseum, ein Werk vorgestellt hat und die gesagt hat, ich gebe das frei. Ich habe es konzipiert, ich stelle es hier auf, die Besucher können es verändern, dann wird es woanders hin transportiert, dort ausgestellt, die Besucher dort verändern das. Und ich finde das spannend, hat sie gesagt, herauszufinden, was passiert damit, was werden die Leute damit machen. Ich hatte eine Idee und ich würde gern sehen, wie diese Idee wächst. Das könnte spannend sein, aber es ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, liebe Künstler, ihr müsst jetzt alle, weil wir digitalen Menschen das wollen. Okay. Ja. Aber es könnte dem Ganzen eine neue spannende Note geben.
Ja. Jetzt habe ich Ihnen so gerne und so lange über Theater, Simulation und Kunst zugehört, Herr Resch, dass ich natürlich völlig verpasst habe, Sie zur Digitalwüste zu fragen bisher. Ja. Aber ich muss das in einem Punkt zumindest wenigstens noch nachholen, weil das ist das Buch, das Sie geschrieben haben, speziell nach den Erfahrungen mit der Digitalität in der Corona-Pandemie. Da schildern Sie ganz vieles im Bildungssektor, was viele auch erfahren haben. Mhm. Sie schildern das mit dem Fachkräftemangel zum Beispiel in der Industrie, dass das Problem eigentlich gar nicht ist, dass der Wille Stille nicht zur KI und zur Digitalität da ist, sondern dass eigentlich die Leute nicht da sind, dass die Unternehmen eher deswegen verlagern. Und sie beginnen aber im Wesentlichen immer mit einem Punkt. Das ist das Verhältnis, das man in Deutschland bevorzugt zu KI und Digitalität hat. Und da sagen sie, dass das große Problem darin bestehe, dass es erstmal moralisch betrachtet wird, also unter ethischen Gesichtspunkten bewertet wird, anders als zum Beispiel in China nicht nur als Werkzeug gesehen wird. Und das sagen Sie wahrscheinlich oder vielleicht auch, weil Sie mit einer Chinesin verheiratet sind.
Könnte sein.
Was meinen Sie damit, wenn Sie sagen, dass dieser moralische Zugang zu KI und digitaler Technologie uns wie so in ein Korsett in Deutschland zwängt?
Die Schwierigkeit, die ich sehe, ist, dass man erstmal eine Bewertung vornimmt auf einer Gut-Böse-Skala und sich auf eine Seite schlagen muss. Das heißt, wir sehen in Deutschland sehr oft, dass eine neue Technologie kommt, digital, und dass es einen Teil gibt, die sagen, hurra, das ist jetzt der Durchbruch, ja, zu einer höheren moralischen Vorgehensweise. Wir sind gerechter, wir sind irgendwie weniger unfair, alles wird besser. Und auf der anderen Seite Leute sagen, nein, um Gottes Willen, wir werden alle in der Katastrophe enden und die KI reflektiert oder reproduziert nur das, was wir im Dritten Reich hatten. Und das hindert uns daran, mal nüchtern draufzuschauen. Dieses ganz früh zu sagen, gut oder schlecht, das hindert uns daran, draufzuschauen und zu sagen, da ist das Risiko, da ist die Chance. Das ist das, wo wir abgleiten können in etwas, was wir nicht wollen, auch aus ethischen Gründen nicht wollen.
Wo zum Beispiel, nennen Sie ein Beispiel, wo könnte man abgleiten?
Bei der KI ist völlig klar. Bei der KI ist völlig klar, wohin wir abgleiten können. KI lebt von Daten. Ja, je mehr Daten wir haben, umso besser. Und da kommen wir ganz schnell in die Situation, wo man sagt, naja, die persönlichen Daten, die wir schützen wollen, die sind natürlich wichtig, aber die KI wird eine so gerechte Gesellschaft möglich machen, dass wir auf das Persönlichkeitsrecht doch verzichten könnten, weil alle ja davon so profitieren werden, dass sie dann glücklich sind, dass sie ihre Daten zur Verfügung gestellt haben.
Ja, das ist der Utilitarismus, der in der ganzen Branche IT so vorherrscht, das größte Glück der größten Zahl.
Naja, was ich Ihnen gerade beschrieben habe, ist das, was wir beide ja die ganze Zeit machen. Wir stellen unsere persönlichen Daten irgendwelchen sozialen Medien zur Verfügung, weil die uns sagen, wir machen dich glücklich. Ja. Ob das jetzt LinkedIn ist oder irgendwas anderes, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Ja. Und da gleiten wir eben rein, weil wir ja nie entschieden haben zu sagen, wir verzichten auf unsere Daten. Es gibt da diese nette Frage, akzeptierst du Cookies und so, ja? Und manchmal steht auch, ich habe die Geschäftsbedingungen gelesen und stimme zu. Und niemand hat sie gelesen. Niemand hat sie jemals gelesen. Es gibt ja Experimente, die gemacht wurden, wo man in die Geschäftsbedingungen reingeschrieben hat, sie stimmen zu, dass ihr gesamtes Vermögen an uns übertragen wird. Und die Leute haben das einfach angeklickt und okay, weil man ja so die Schnauze voll davon hat. Das meine ich mit Abgleiten, dass wir so begeistert sind von dem Positiven, das wir sehen, dass wir das Risiko übersehen oder es vielleicht sogar ganz bewusst in Kauf nehmen, weil wir sagen, utilitaristisch, in Summe wird sie dann viel besser sein, auch wenn der Einzelne möglicherweise jetzt verzichten muss. Mhm. Und dann nicht begreifen, dass dieses in Summe wird es besser sein, ist eine Hoffnung. Der Verzicht auf die Privatsphäre ist keine Hoffnung, sondern ist dann Realität und ist auch nicht umkehrbar. Also wir sprechen ja von unumkehrbaren Prozessen an der Stelle.
Und weil Sie die Chance erwähnt haben und wie vielleicht positiv enden können, wo sehen Sie die?
Ich sehe durchaus Chancen in der KI in ganz vielen Bereichen und zwar deswegen, weil sie Muster gut erkennen kann. In dem Moment, wo wir sie einsetzen, um Muster zu erkennen und dann aus der Korrelation die Kausalität herausarbeiten können, können wir zum Beispiel im medizinischen Bereich deutlich schneller arbeiten. Ja. Wenn ich in die Tumorbehandlung gehe, niemals würde ich einer KI erlauben zu entscheiden, aber ich würde sofort einer KI erlauben, die Tausende von Bildern, die generiert werden, vorzusortieren, wo die KI sagt, das ist wichtig. Da muss ich sie aber so trainieren, dass es wirklich funktioniert, es muss Arbeit reinstecken. Und das kann uns in manchen Bereichen schon das Leben leichter machen.
Okay, nehmen wir das als Schlusswort. Michael Resch, Stuttgarter Professor, Informatiker, Leiter des Höchstleistungsrechenzentrums in Stuttgart-Vaihingen und Autor des Buches Digitalwüste Deutschland. Also vielen Dank, Herr Resch, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank für das Gespräch hier im Schauspiel Stuttgart.
Dankeschön.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Mein Name ist Dietrich Brandt.